Schuss vorm Buch.
Ich bin der Sturm.
Ich bin der Tod. Wir sind
Thriller.
Hallo zusammen zu einer nagelneuen, gruseligen und thrillermäßigen Folge von Schuss vorm Buch. Thrillermäßigen. Ja, das muss man nur so ein bisschen vernuscheln, damit es gefährlicher klingt. Thrillermäßig.
Ja, ich finde es auch schon extrem, sag ich mal, angespannt, die Situation. Wir hier, große Premiere, zum ersten Mal remote, 33 Folgen zusammen aufgenommen und jetzt sitzt du im Dachboden in Overath und ich sitze in unserem Studio im Schwarzwald.
Ja,
du hast so einen gruseligen...
Ich finde, mein Hintergrund ist gruseliger. Also durch das obere Fenster habe ich so einen leichten Heiligenschein hinterm Kopf, hat aber den Riesenvorteil, an mich kann man sich jetzt nicht so ranschleichen, während bei dir könnte natürlich auch hinter der Schaumstofffassade, hinter dem Akustikschaum, könnte natürlich noch eine Geheimtür sein, die in den Keller geht.
Ja, was glaubst du, warum da Akustikpaneele an der Wand hängen?
Oh, okay, alles klar. Aber bevor es losgeht, bevor wir uns hier in die Perspektivwechsel des Thrillers stürzen, ein ganz kurzer Nachklapp zu unserer letzten Folge. Wir haben uns ja letzte Folge mit Alexander Bücken über Superhelden unterhalten, weil er ist ja der Superbücherheld in Overath und haben Feedback bekommen, was ich jetzt nicht unterschlagen möchte, weil sonst gibt es vielleicht Ärger mit anderen Superhelden. Und zwar hat sich das Präsidium des Klapprad-Verband Südpfalz gemeldet.
Komm, das hat dich doch besonders gefreut.
Ja, mit denen hatten wir ja schon mal zu tun. In Folge 5 haben sie uns ja den Autor Tim Moore ans Herz gelegt, beziehungsweise das war schon fast Nötigung, dass wir den nehmen mussten. Das war schon, aber wir haben es gemacht und es war cool. Haben über den World Club geredet, über Tim Moore und das war eine sehr, sehr gute, lustige Folge. Und sie haben sich gemeldet, fanden unsere Superheldenfolge super, hat er genauso gesagt. Und hat uns vorgeschlagen.
Warte mal, wie fanden Sie die?
Ich glaube, super.
Super?
Super, super geil.
Super. Oh,
ah, hier. Sehr, sehr geile Folge. Toll. Ich glaube, so hätte Lichtensteins gemacht.
Ja, super.
Ja, super. Also, super geile Folge.
Super, super Folge.
Hier, ganz, ganz geiles Klapprad.
Okay, zurück zum Feedback.
Ja, auch der Dorsch hier. Sehr, sehr geil. Zurück zum Feedback. Ja, also sie fanden die Folge super und haben uns einen neuen Studiogast. Nach Tim Moore haben sie uns jetzt den Goldenen Reiter, Alfons V., als Studiogast präsentiert. Und zwar zum nächsten World Club, der wohl nächstes Jahr stattfinden wird, im Juni, mit einer Neuerung. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, einfach Folge 5 hören, war, wie gesagt, sehr unterhaltsam.
Ja, wird das wieder ein 24-Stunden-Rennen oder man weiß es nicht so genau?
Also ein 24-Stunden-Rennen wird es wohl nicht, aber es gibt was wirklich interessant Neues, aber ich verrate das jetzt noch nicht, das wäre zu viel gespoilert, das möchte ich nicht. Ja. Vielleicht macht Alfons V. das dann, wenn er als goldener Reiter bei uns in die Show kommt.
Ja, kann ruhig ein Insta-Video machen, fände ich schon ganz cool. Das ist eine kleine Story, er in seinem goldenen Anzügchen mit seinem goldenen Helm. Apropos, wo ich hier gerade Gold sage, habe ich einen schönen Titel mitgebracht, wie schon angekündigt.
Wolltest du mir gerade den König des Übergangs streitig machen, ja?
Ja, gerne, wo du gerade Gold sagst. Ach nee, das war ich ja selber.
Oh, sehr, sehr geiles Gold übrigens.
Also, ich habe das Buch Ich bin der Sturm mitgebracht und ich komme jetzt eben gerade drauf, weil der Titel in goldenen Buchstaben riesig vorne drauf ist und im Hintergrund sieht man dann eben so einen aufgeschlagenen
Flügel.
Du meinst
wegen Alfons V., dem goldenen Reiter, hast du jetzt den Übergang gemacht zu goldenen Buchstaben, ja?
Ja.
Sehr, sehr
geil. Das ist schon fast ein bisschen so ikonografisch christlich hier auf diesem Buch im Vordergrund, wo wir ja heute mal einen Literaturpodcast aufsetzen wollten.
Ja, wir wollten uns mit dem Perspektivwechsel in der Thriller-Literatur des eingehenden 21. Jahrhunderts beschäftigen, der sich ja gerade in Rückzug auf...
Warte. Ich glaube, das wollten wir nicht, oder?
Wollen wir nicht, ne?
Nee.
Also
Perspektivwechsel wollten wir schon, weil ich glaube, das unterscheidet unsere beiden Bücher ganz... Oder weiß ich nicht genau. Also jeder hat eins gelesen und ich fand meins eben extrem spannend. Die Michaela Castell ist ja, glaube ich, so eine Rookie, keine Ahnung, Nachwuchs. Die startet ziemlich durch. Die hat irgendwie, ich glaube, Fitzek hat auch irgend so einen Preis ausgeschrieben. Den hat sie schon irgendwie kassiert. Und jetzt hat sie bei der Crime Cologne war sie auf der Liste und hat, glaube ich, auch gewonnen. Und dieses Buch hier hat sie wohl in 12 Tagen geschrieben, was ich schon ziemlich sensationell das ist krass, finde.
Ja. Da hat sie wahrscheinlich irgendwer im Keller angekettet.
Ich wollte gerade sagen.
Du schreibst jetzt einen Krimi.
Ja, die hat sich total eingefühlt, hat sich wahrscheinlich dort im Keller einsperren lassen, weil so fängt das eben auch an.
Muss man beim Verlag mal nachfragen, ob die so Keller haben.
Nachgeholfen oder? Haben, ja. Ja, ja, also dass eben eine junge Frau eingesperrt in einer Zelle, dort eben überall Blut, also es wird ziemlich genau beschrieben, großer Gewalt ausgesetzt war, auch sexueller Gewalt und es ist halt so ein bisschen bizarr, weil die sind in einzelnen Zellen, also es ist nicht nur sie, das sind halt mehrere dort und die werden dann immer quasi missbraucht auf die übelste Art und Weise und danach wieder hergerichtet, sage ich jetzt mal. Also die werden dann von jemand geduscht, die bekommen Maniküre, Pediküre, die kommen zum Arzt. Also die werden richtig als Kapitalanlage werden die so dargeboten. Und sie schreibt halt irgendwie von diesem, und sie scheint da schon länger in dieser Zelle zu sein, von diesem gruseligen Alltag und auch immer, wenn halt ein neues Mädchen dann da ist und die auf der Krankenstation da zusammenliegen. Also das muss irgendwas Unterirdisches sein, Es hat schon so einen gewalttätigen Einstieg, wo man nur denkt, oh mein Gott, sie selbst nennt sich Madonna, also ob das jetzt ihr Künstlername ist oder ihr Pseudonym da unten in diesem Keller, keine Ahnung, und ihr gelingt es eben zu fliehen. Und was ich super spannend an dem Buch fand, ist es halt alles aus dieser, man könnte jetzt sagen, Opferperspektive erzählt, also anders wie vielleicht bei anderen, wo der Kommissar immer alles weiß oder man mit dem Kommissar immer mehr weiß, ist jetzt hier aus ihrer Perspektive das erzählt und sie will halt diesem Ganzen auf den Grund gehen. Also sie möchte halt, also die ist so ein Stück weit so traumatisiert, dass sie gar nicht mehr ihren normalen Namen weiß, sondern nur noch ihren Künstlernamen und möchte jetzt eben, sie hat ein Foto, das bildet sie und ihre Mutter vom Haus ab und das möchte sie finden. Und so versucht sie halt ihrer Vergangenheit entgegenzutreten oder immer mehr zu entdecken und macht da quasi so eine kleine Reise. Und man darf jetzt aber nicht denken, sie wäre der totale Opfertyp, weil das dreht sich dann halt so langsam und wird halt zu so einem krassen Rachefeldzug. Also sie hat dann so verschiedene Stationen, wo man dann immer so das Gefühl hat, ich würde gerne mal nur hier vorne die erste Seite das Zitat vorlesen. Und sie wird losziehen in den Sturm, der nicht mehr aufzuhalten ist. Sie alle werden losziehen und der Sturm wird sie führen. Ich bin dieser Sturm. Und sie zündet halt dann alles Mögliche an. Also die zieht eine Schneise hinter sich her. Also natürlich ist ihr sehr viel Leid widerfahren, aber ich würde sagen, sie tritt dann diesen großen Rachefeldzug an, bekommt dann halt noch so ein bisschen, findet halt Mitstreiter und wo ich dachte so, um die Heldenreise perfekt zu machen oder saß sie zu lange im Keller, keine Ahnung.
Ich find ja an der Stelle, dass der Keller, irgendwie, ich meine, du bist ja auch Architektin, so. Der Keller hat ein total beschissenes Image. Das muss man doch irgendwie auch mal, muss man auch mal drüber reden, finde ich.
Du meinst so, Keller als Wellness-Oase wäre mal echt eine Alternative, aber nicht für einen Thriller, glaube ich.
Ja, aber warum? Ich meine, das muss ja nicht immer alles im Keller stattfinden, aber es findet immer im Keller statt. Also bei mir auch. Fast der gesamte Horrorteil oder Thriller-Teil oder brutale Teil, das ist immer alles im Keller.
Auch mal ein spannendes Thema, wenn wir irgendwie das mit nicht mit Perspektivwechsel, sondern mit Architektur verknüpfen. Warum muss es im Keller sein?
Ja, also es sind Verliese und so, es ist immer Keller. Also okay, akustisch verstehe ich, ne? Die wollen ja dann, also meistens, aber interessanterweise sind...
Hast du schon die Paneele hinter mir gesehen? Ja. Die Akustikpaneele.
Ja.
Und ich sitze nicht im Keller.
Ja, aber zum Beispiel der Raum, und das finde ich wieder so bizarr, also der Raum, in dem dann, in meinem Krimi zum Beispiel, oder das habe ich auch schon bei ein paar Krimis immer wieder erlebt, wo dann so Folterszenen stattfinden, also wo es laut wird. Hätte ich jetzt gedacht, so okay, möglichst weit unter der Erde, tiefer Keller und so. Nee, die sind dann immer irgendwo, wo sich der Held, also der Anti-Held, der Böse dann wieder wohlfühlt oder wo er seinen Lebensraum hat. Aber wenn die dann eingesperrt sind, dann ist es immer ein Keller. Wo ich mir denke, warum? Es kann doch einfach mal, warum muss es immer der Keller sein? Also möchte ich hier einfach nur mal so in die Runde schmeißen.
Ja, aber ich glaube, das könntest du sogar herleiten von, die Hölle liegt ja jetzt auch nicht überirdisch, ja? also vorgestellt. Ich glaube, alles, was irgendwie das Böse, die Hölle, alles, was so ein bisschen auch Richtung Höhle unterirdisch ist, muss natürlich ein Keller sein. Auch wenn du sagst akustisch, ich meine, du kannst diese ganzen Filmthriller, die spielen ja gerne mal in irgendwelchen abgelegenen Scheunen, in ehemaligen Fabriken, in allem, was irgendwie draußen liegt, aber auch keine Fenster hat, weil Fenster natürlich immer impliziert, die Leute gucken rein. Das willst du ja nicht.
Ja, also, aber wenn sie du doch da eh schon so weit draußen sind, wenn das so weit abseits ist, also der hier bei mir auch wieder, der hat sich irgendwo eine alte Hütte gemietet, hat alle Fenster zugemacht, so, aber warum dann muss das Verlies immer noch im Keller sein? Wenn da sowieso schon 10 Kilometer im Umfeld niemand ist, der irgendwas hören kann, warum muss es immer der Keller? Ich möchte einfach nur hier an dieser Stelle mal einen Stab für den Keller brechen. Es gibt auch gute Keller.
Ja, zum Beispiel Vorratskeller.
Auerbachskeller zum Beispiel. Um mal einen Schwenk zu machen in ein anderes Literaturgenre. Ja. Aber ich stelle mir auch so vor, das habe ich mich immer gefragt, also das Böse, ne? Das Böse, du sagst ja auch, Böse, Hölle ist immer unterirdisch. Was haben die da, was ist daran so toll? Also wenn ich jetzt so Teufel wäre, denke ich mir, dann würde ich doch, ich bin böse, ich will Leute umbringen oder ich will halt, dass alle Menschen schlecht sind, aber da, warum mache ich mir dann selber so eine ungemütliche, total eklige Hölle da unten, anstatt zu sagen, hey, dann gehe ich doch irgendwo hin, wo es schön ist. Das wäre doch auch mal ein Perspektivwechsel. Mal so ein Teufel, so eher wie der Typ, der Lucifer aus der Serie, der dann irgendwie so, eine geile Bar hat, sich mit schönen Frauen umgibt und trotzdem ja noch böse ist.
Ja, aber der hat auch einen Perspektivwechsel hingelegt. Also er hat von diesem, sag ich mal, altertümlichen Bösen hat er ein Upgrade gemacht. Einfach so, was sind die Laster der Menschen? Und die bedient er ja völlig in seiner Bar. Da muss es nicht mehr schmuddelig sein, sondern das ist quasi das Böse 2.0. Das, was uns immer umgibt. Und das muss auch nicht unbedingt im Keller stattfinden. Aber wenn du es jetzt möglichst irgendwie gruselig haben willst, ich meine, du könntest doch auch sagen, du hast so ein Missbrauchshotel, ja, also es wäre ja alles möglich.
Aber stimmt, aber das gab es doch auch mal, oder? Hostel, da gab es doch irgendwie so 3 Filme, wo auch wo die gefoltert haben. Habe ich mir nie angeguckt, wollte ich nie sehen, bin ich nicht so der Freund von.
Aber, nee, also ich habe mir das jetzt auch nicht gezielt ausgesucht. Ich bin jetzt auch nicht der Freund von irgendwelchen Büchern, wo Leute missbraucht werden.
Das, aber ich finde es krass, dass es eine Frau geschrieben hat. Normalerweise, also so Thriller ist ja auch eher ein sehr, sehr männliches Genre. Also ich kenne jetzt eigentlich fast nur Thriller-Autoren, ganz wenige Autorinnen. Deswegen, ich bin auch mal sehr gespannt. Wenn du es schon so krass fandest, dann werde ich es auf jeden Fall auch mal lesen.
Ich hätte es auch total spannend gefunden, sie mal einzuladen, weil ich glaube, die schreibt einen Thriller nach dem anderen und entweder ist die so, hat die dunkle Gedanken oder ist ein düsterer Mensch. Also ich finde es ja auch gut geschrieben und spannend, packend, aber das wäre jetzt nicht meine Gedankenwelt. Es wäre nicht meine Gedankenwelt.
Ja gut, aber vielleicht sollte man dem Verlag mal Bescheid sagen, dass sie die ab und zu mal rauslassen sollen, dass sie nicht so viele Bücher schreiben.
Aber wenn sie es in 12 Tagen schafft, dann lohnt sich's vielleicht.
Das finde ich aber auch schon, also 12 Tage finde ich schon echt krass. Also das ist, da musst
du wahrscheinlich. Aber ich glaube, das war so ein bisschen also es ist schlimm zu sagen, so ein Herzensprojekt von ihr, aber ich glaube, die hat das wahrscheinlich schon in ihrem Kopf, den ganzen Plot fertig gehabt. Und gut, da passieren wahrscheinlich noch extrem viele Dinge, je nachdem, wie man dann das Ganze formuliert.
Na gut, aber wenn du die Idee im Kopf hast und haust es so runter. Also was ich bei Malen jetzt, um mal einen Übergang zu Chris Carter zu machen, was ich da jetzt an Perspektivwechsel so toll fand, ich finde es immer toll, wenn ich nicht checke, dass der Böse eigentlich schon die ganze Zeit da war. Also ich fand das bei 7, bei dem Film, fand ich zum Beispiel total krass, dass man dem, der nachher der Mörder war, ja schon mehrfach begegnet ist. Aber man hatte irgendwie nie die Chance, drauf zu kommen. Und das ist hier auch so. Aber ich muss jetzt aufpassen für alle, die das Buch noch lesen wollen, dass ich nicht zu viel verrate. Es ist ein doppelter Perspektivwechsel drin und das fand ich total krass. Nee, eigentlich sogar 3. Also es spielt auf mehreren Ebenen, aber der Clou, und das finde ich immer so toll, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, ist, man muss gucken, wie die einzelnen Drehs zusammengehören. Und das hat in diesem Fall nachher wirklich ein ganz krass also es kam irgendwann ein Satz, wo du denkst, nein, what the fuck, das kann nicht sein, nee, echt nicht, boah. Und dann merkst du, das ist so gegen, ich sag mal so 3/4 des Buches und dann auf einmal checkst du, dass du die ganze Story komplett falsch verstanden hast. Und das finde ich, das fand ich total abgefahren. Also es ist eh wieder, Chris Carter ist einfach mörderspannend. Es ist wirklich, das Ding habe ich jetzt in 2 Tagen durchgelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Also es ist so typische Literatur, die haust du dir bis morgens um 3 noch, bis du nicht mehr kannst. Und dann, sobald es geht, wieder weiterlesen. Aber dass er es wieder hinkriegt, und ich meine, der hat, glaube ich, jetzt 12 Stück aus dieser Serie geschrieben. Ich habe jetzt 5 gelesen, alle super.
Vielleicht wird er auch im Keller eingesperrt.
Er müsste oder mal
lässt
fragen.
Sich das im Keller einsperren.
Das ist ja, bei dem finde ich ja seinen Werdegang ganz lustig. Der hat Brasilianer, Sohn italienischer Eltern, hat in Michigan forensische Psychologie studiert, hat 6 Jahre lang als Kriminalpsychologe gearbeitet für die Staatsanwaltschaft.
Da hat er wahrscheinlich genug erlebt.
Ist nach Los Angeles gezogen und hat dann als Musiker Karriere gemacht. Und ist dann nach London gezogen, um Krimis zu schreiben. Und alle seine Bücher sind Bestseller. Also das fand ich schon so eine ganz...
Ja, aber der klingt ja auch schon extrem spannend, muss ich sagen. Ja.
Also da ist mir jetzt was gelungen, was ich wirklich beeindruckend fand, nämlich, dass du wirklich die ganze Zeit glaubst, die Story zu verstehen. Und die ist auch total schlüssig. Ne? Es ist ganz klassisch wieder, um mal kurz, der Plot ist ja relativ immer derselbe. Weil die Hauptfigur hier, der Kommissar, der Hunter, das finde ich übrigens immer ein bisschen billig. Also selbst bei Mickey Mouse hieß der Kommissar ja schon Hunter. Also Kommissar Hunter war ja der Kommissar in Entenhausen.
Ja, der hieß so. Da weißt du, wo er seine Inspiration her hat. Nee, scheiße, jetzt muss ich schon im Keller. Bin ich eingeschlossen. Also nehme ich halt Kommissar Hunter. Verdammt.
Ja, dass man wirklich einen Kommissar Hunter nennt, das fand ich ein bisschen billig. Aber egal, vielleicht ist er ja auch ein Donaldist. Ich meine, Marc Benecke ist ja auch Donaldist und auch Kriminalpsychologe. Aber ich schwoffe ab. Also der Plot ist ja immer relativ ähnlich. Dieser Hunter ist ja der Kommissar für Ultra-Violence-Verbrechen. Und wird eh immer nur gerufen.
Eine geile Berufsbezeichnung. Ich bin nur für die ganz harten Fälle zuständig.
Ja, genau. Ey, hier sehr, sehr brutaler Fall. Da rufen wir mal Kommissar Hunter.
Ja, Kommissar Hunter.
Das hat
brutal.
Das hat sowas Helge Schneider-mäßiges. So. Oh, ich glaube, da rufen wir mal Kommissar Hunter. Kommissar Hunter hat eine Idee. Ich gucke mal. Schön hier. Ich glaube, das wäre mein Traumduo für einen Film. Helge Schneider mit Lichtenstein zusammen am Tatort. Und dann Lichtenstein so, das ist eine sehr, sehr geile Leiche. Und dann Kommissar Hunter, alias Helge Schneider. Oh, wo waren Sie denn gestern Abend? Oh, zwischen 8 und 28 Uhr. Und dann der andere immer die ganze Zeit. Oh, hier die Leiche, sehr, sehr geile Leiche. Und haben Sie ein Alibi für letztes Jahr Weihnachten? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, als Hörspiel.
Ja, als Hörspiel. Ich glaube, das wird sie nicht lang durchhalten. Nee.
Also, die Vorstellung finde ich trotzdem gut. Sehr, sehr tolles Alibi. Geht wieder so klassisch um...
Super Alibi.
Um super, super krasses Verbrechen. Finden eine Frau... Wieder gefoltert und ganz übel. Der lässt sich auch mal Sachen einfallen, wie der die Leute umbringt. Das ist einfach nur krass, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Sondern der Clou ist eigentlich, dass es um einen entführten Jungen geht, der die ganze Zeit nebenher läuft. Und die Story, die ist echt, da wird es richtig toll und da ist es richtig spannend. Und da passiert halt was nachher, wo man denkt, man hat es verstanden und dann kommt an einem Punkt der Dreh und dann hat man echt gar nichts verstanden. Und als dann auch klar wird, wer jetzt daraus resultierend eigentlich der Täter sein muss, denkst du, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann nope. Dann dreht sich es nochmal und das fand ich, also da muss ich sagen, Perspektivwechsel hier, Hut ab, Hunter. Großartig.
Hut ab, Hunter?
Ja.
Dann ist er ja nackt am Kopf.
Ich muss mal gerade einen Schluck trinken.
Mhm. Jetzt mache ich auch noch den Felix Lobrecht. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, was Michaela Castell. Die ist, ich glaube, es ist ja schon immer verdächtig, wenn man auf einer katholischen Privatschule war, hat sich quer durch das Angebot der Universität Wien studiert und hat dann irgendwann ihren Traum, Schriftstellerin zu werden, verwirklicht. Und ihr Durchbruch ist nämlich noch gar nicht so alt. Von 2018 hat sie den Victor Crime Award, der von Sebastian Fitzek ausgelobt war, gewonnen. Also ich glaube schon sofort.
Victor Crime, das klingt auch nach so einem richtig schlechten Pseudonym. Also ich heiße eigentlich Sebastian Fitzek, aber ich möchte mal was ganz anderes schreiben. Ich schreibe mal einen Krimi, dann nenne ich mich doch Victor Crime. Oder?
Ja.
Sehr, sehr geil.
Auf Pseudonym. Jeden Fall ist es dann klar, weil bei ihr sind ja natürlich auch immer so, Ja, also ich meine, die Protagonistin, die sich Madonna nennt, ist natürlich auch der große Racheengel und dann wird natürlich alles durch Feuer gereinigt. Also da könnte man jetzt irgendwie so einige Anspielungen finden und ich fand es irgendwie ganz witzig. Ich dachte, wenn wir jetzt irgendwie so krasse Thriller besprechen, dann habe ich irgendwie auch wieder Lust, mal nochmal ein paar alte anzuschauen. Also so Klassiker. Und dann habe ich mir den von Jussi Adler Olsen, den ersten, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt.
Die Titel konnte ich mir, also ich habe die Bücher von ihm alle gelesen und ich habe auch alle Verfilmungen gelesen, aber die haben ja immer nur so Namen
wie... Erbarmen?
Erbarmen oder Rache oder irgendwie, also aber welchen meinst du, worum ging's? Meinst du doch nicht jetzt etwa den mit dem, wo die Frau ewig lang in diesem Tank war, oder?
Boah. Ja, abartig. Boah. Weil das fand ich, also nur mal kurz für... Das finde ich einen der krassesten Thriller, einfach weil ich da ganz oft so dran denken muss, ja. Also da geht es darum, dass er und sein dann zugeteilter Kollege, also er macht quasi einen Fehler im Einsatz und kommt dann in so eine das ist so eine ABM-Maßnahme. Er darf halt so alte, ungelöste Fälle soll er eigentlich nur sortieren.
Cold Cases.
Genau. Dann findet er einen Fall, wo eine Frau verschwunden ist und denkt, das ist irgendwie ganz dubios, das kann alles so gar nicht sein. Und eigentlich sollte er innerhalb von 3 Tagen immer einen Fall lösen, was dann nicht ist. Und sein Kollege und er, die recherchieren dann und lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze geht auf einen Autounfall der Eltern, der Vermissten zurück. Und da hat irgendwie... Der Protagonist, also der Böse, hat diese vermisste Person gefangen gehalten und in eine Unterdruckkammer, also so eine Gerätschaft, die man halt für Taucher benutzt, in so eine Unterdruckkammer und lässt die da ein Jahr lang drin und setzt dann immer den Druck weiter hoch. Hoch oder runter, keine Ahnung, in eine Runde. Nee, hoch. Er setzt sie immer weiter hoch, sodass die einfach auch so gar nicht mehr direkt raus kann und will, dass sie darauf kommt, was sie falsch gemacht hat in ihrem Leben. Und das finde ich so brutal, weil die muss sich ja so eine Routine, ist auch wieder Kellersituation, noch viel krasser, weil eingeschlossen in dieser Kapsel und du brauchst auch eine tägliche Routine, um nicht wahnsinnig zu werden. Das ist eigentlich so die komprimierte, viel perversere Corona-Situation, ja. Du bist nicht gefangen im Homeoffice oder zu Hause, sondern du brauchst irgendwas, damit du nicht kaputt gehst. Und die Frau ist sich natürlich keiner Schuld bewusst und man kann auch nicht erzählen, was sie letztendlich gemacht hat oder was ihn dazu gebracht hat, das zu machen. Dazu muss man das angucken. Aber immer wenn ich jetzt durch den Wald gehe und hier im Wald gibt es halt so ab und zu, gibt es schon noch so Bunkeranlagen oder gibt es auch so Zisternen oder irgendwas mit einem Rad, wo man drehen kann. Und das ist immer so mega der Gruseleffekt, wo ich jedes Mal an diesen Film denken muss, wo ich denke, irgendein Wahnsinniger hat da unten irgendjemand gefangen gehalten.
Wobei das Brutale noch zusätzlich da fand ich, also allein die Vorstellung ist natürlich schon krass, dass du ein Jahr in so einem Raum bist, aber die war ja mehrere Jahre da drin und immer ein Jahr mit Licht und ein Jahr ohne Licht. Und das fand ich auch so, dass du, ne, auch diese Ansage, so jetzt hast du ein Jahr lang Zeit nachzudenken und dann geht's Licht aus. Und dann hockt ihr ein Jahr in der Dunkelheit und musst darüber nachdenken. Also es ist schon, da muss ich auch sagen, also das ist der Krimi, der mir am meisten so übel, übel nicht, aber so, genau wie es dir auch geht. Also ich denke auch bei vielen Behältern oft dann genau an dieses Ding zurück. Aber da war jetzt kein Perspektivwechsel drin. Aber das war auf jeden Fall der gruseligste Krimi, was einem so hängen bleibt. Das auf jeden Fall.
Ja, und gestern habe ich noch einen geguckt mit Ethan Hawke. Jetzt weiß ich aber auch den Titel nicht mehr.
Regression.
Ja. Und da war es eigentlich dieses klassische, der Kommissar bekommt einen Fall, dass angeblich ein Mädchen missbraucht worden, die sich in der Kirche versteckt, weil sie nicht mehr zu dem Vater will. Und dann holt er sich einen Psychologen zur Hilfe und der Psychologe sagt halt, er macht so, hat da so eine neue Therapieform, dass er quasi die Leute in Trance versetzt und die dann erzählen, was passiert ist. Also die ihre ganzen Blockaden lösen und einfach erzählen, was wohl passiert ist. Und das ist halt natürlich sehr, sag ich auch mal, manipulativ, weil die lesen denen immer Texte vor, die im Prinzip entsteht das Bild von außen, entsteht dann bei den Menschen, also so völlig und bringt die dann zu den krassesten Sachen. Also das geht dann so extrem auf diese Psychoschiene und kriegt natürlich nachher auch nochmal so einen krassen Dreh, wo man denkt so, echt jetzt, mehr kann ich dazu nicht erzählen, sonst muss man ihn nicht mehr angucken. Aber also bevor ich den angucken würde, würde ich auf jeden Fall den Jussi Adler-Olsen anschauen, weil den fand ich echt ultra gruselig, trotz allem, auch wenn es gar keinen so krassen Perspektivwechsel, wobei, das würde ich ja noch nicht mal sagen, die haben es im Film immer toll gemacht, dass halt immer diese eine Story quasi von den beiden Kommissaren, wie die ermitteln, erzählt wird und dann immer mal wieder ein Schnitt, wo sie in ihrer Überdruckkammer gezeigt wird und das ist immer so gegengeschnitten und dann siehst du immer, was parallel läuft. Das ist ja auch eine Art von Perspektivwechsel. Nicht so krass wie beim anderen, weil du einfach, das läuft ja zeitgleich und du weißt ja immer, wann ihr irgendwann vielleicht die Luft ausgehen soll. Und ja, bei dem anderen ist es halt eher so, dass der immer weiter sich in eine Richtung verrennt, wie es halt manchmal mit Kommissaren so ist und dass dann der Totale, also man sich fragt, wann fängt er sich wieder oder wann realisiert das oder kippt er total und fand ich auch ganz spannend, hatte eben auch so einen religiösen Hintergrund, dass sie quasi, das war mit so satanischem, dass quasi sie Opfer von Missbrauch und satanischen Messen war.
Daher.
Und das war aber eine reale Begebenheit. Also da gab es auch wohl mal eine FBI-Akte drüber und so weiter und so fort. Das hat sich aber nicht gehalten. Und das fand ich so, erst dachte ich so, oh wow, den gucke ich mir mal an. Reale Begebenheit hört sich ja total spannend an, aber ja.
Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, für Kommissar Hunter, der würde dann in der sagen, da haben wir uns vertan. Und dann würde der andere sagen, ey, sehr, sehr geile falsche Fährte. Sehr geil. Ja. Toll.
Ja.
Also ich, ja. die mein Lieblingssatz
vielleicht müssen ist ja, die so vielleicht müssen die so 5-Minuten-Folgen machen. Das wäre, glaube ich, ziemlich stark.
Ja, aber am besten dann noch mit so einem aktuellen Anlass. So.
Ja.
Hunter und Lichtenstein. Hunter und Roy. Das wird auch, das kommt jetzt. Hunter und Roy klären auf. Und dann muss sowas total Dramatisches kommen. 11. September oder so. Und dann haben die das aber in 5 Minuten haben die das erledigt. Oder der Zodiac-Killer. Und dann ein sehr, sehr geiler Tatort. Und dann lösen die das sofort. Das finde ich total. Ja. Müssen wir mal, vielleicht können wir damit den deutschen Literatur-Nobelpreis gewinnen. Wenn es das gibt.
Wir können es ja mal probieren.
Ansonsten machen wir wieder mit Klapprädern weiter. Sehr, sehr. Ein sehr schönes Scharnier hier übrigens. Toll. Ja. Nee, mein absoluter Lieblingssatz, und der bringt, glaube ich, alles, was man über Krimis im deutschen Fernsehen vor allem wissen muss, auf den Punkt. Der ist in einem Derrick gefallen aus den späten 70ern, wo 2 Minuten vor Schluss saß Harry, saß da und guckte so ganz dramatisch in die Kamera und dann ging die Kamera auf Derrick und dann, der guckte auch ganz dramatisch und dann ging die Kamera wieder zurück auf Harry. Und dann fragte Derrick, Kamera wieder auf Derrick, dann fragte Derrick, und was glaubst du, wer es gewesen ist? Und dann sagte Harry den für mich absoluten Spitzensatz, es könnte jeder gewesen sein. 2 Minuten vor Schluss.
Okay.
Ja. Und dann hatten sie aber noch eine Idee und haben ihn dann gekriegt und denkst dir, ey, das war so schlecht gut, aber halt so die richtigen guten alten Krimis des deutschen Fernsehens. Und die haben sich noch nicht mal, ich glaube, da das Wort Perspektivwechsel wäre denen noch nicht mal im Traum eingefallen.
Ja, aber ich finde es halt dann immer so, man liest es und irgendwie, also das ist ja jetzt auch mit im Keller und Missbrauch und sie sucht dann quasi ihre Peiniger oder wie das alles gekommen ist und ihre ganze Rachegeschichte. Also ich finde es schon noch, das finde ich schon auch einen spannenden Aspekt, dass es hier eine Autorin ist.
Ja, also das finde ich auch tatsächlich wirklich, da bin ich mal gespannt.
Und sie hat auch schon wieder den nächsten geschrieben, also ich glaube, muss ich mal gucken, ob ich den auch mal noch lese.
Ja, bei dem Sommer kann man ja auch mal häufiger, bei dem Sommer kann man ja auch häufiger im Keller bleiben. Das ist ja kein Problem, dann nochmal die nächsten 6, 7 Thriller zu schreiben.
Du meinst, weil es heiß ist oder weil es die ganze Zeit geregnet hat?
Ach so, ist bei dir heiß, bei mir ist Regen.
Nee, hier ist warm.
Ah. Ne, hier ist wieder kalt. Also hier könnte jetzt, wenn ich hier einen Keller hätte, könnte ich jetzt in selbigen gehen und mich anketten und versuchen, in den nächsten 10 Tagen einen Thriller zu schreiben.
Ich bin total gespannt.
Über Kommissar Hunter und Roy.
Schreib's lieber ein Kurzhörspiel. Kettest dich nur für eine Stunde an, das reicht doch.
Also meinst du so Horror Light?
Ja.
Ja. 50 Shades of Horror. Ne, 50 Shades of Krimi. So einfach mal so 5 Minuten. Ich fange erstmal mit 5 Minuten an. Ja. Vielleicht fällt mir dann ein Essay ein oder so. Wir wollten ja auch mal wieder ein bisschen Literatur machen.
Echt jetzt?
Nee. Komm, wir haben schon Auerbachs Keller drin. Also man muss es jetzt auch nicht übertreiben.
Ja, ich finde auch, war ja schon echt mit Anspruch.
Gibt es eigentlich berühmte Keller außer Auerbachs Keller? Gibt es noch sonst irgendwie einen berühmten Keller, der jetzt nicht durch Horror irgendwie bekannt geworden ist? Weil auch das Gefängnis von Hannibal Lecter war ja auch unten, ne? Es ging ja auch Stufen runter, das heißt, das war auch ein Kellergewölbe. Die Lotion hat es ja auch ganz, ganz unten im Brunnenschacht, also noch tiefer, ja. Keller und ja. Dann noch eins drunter genommen.
Ja, aber guck mal auch die Headquarter von Superhelden. Ich meine, warum Bruce Wayne ist auch im Keller? Also ist jetzt auch nicht weiter oben.
Also ich finde, wir sollten mal eine Folge machen, Thema Keller.
Und einfach aber mal vielleicht gucken. Ist es auch, was weiß ich, du hast doch Dantes Inferno gelesen. Wo findet denn das statt? Direkt da, in der Hölle? In einem frischen Keller. Frisch gebauter Keller.
Aber da gibt es aber einen schönen Spruch am Eingang, wenn die Höllenkreise da betreten, da steht über der Tür, das sollte man sich, glaube ich, auch über, das wäre ein Spruch für einen Keller, so, die hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren, stand da, glaube ich. Jetzt können alle anrufen, die irgendwie mehr Ahnung haben und sich das besser gemerkt haben, weil Dantes Inferno zu lesen war schon anstrengend. Aber ein Keller kam da nicht vor, aber die sind erst unten, dann geht es immer weiter hoch, geht ja von den untersten Höllenkreisen nach ganz oben. Aber da war
du
auch
wolltest jetzt aber irgendwie architektonisch, du wolltest jetzt architektonisch wissen, oder?
Ja,
Keller oder literarisch.
Ja, einfach ein Keller, der jetzt nicht durch Horror bekannt geworden ist. Fällt mir jetzt tatsächlich nur Auerbachs Keller ein. Oder halt so Ratskeller. Na, das sind ja dann klassisch Kneipen oder Gaststätten, aber das ist so ein Keller, der irgendwie zur Berühmtheit gekommen wäre. Wegen Balkone gibt es ja ganz, ganz viele, die bekannt geworden sind. Ne? Romeo und Julia und hier die beiden Wolf und Stettler.
Ja, aber ich glaube, da ist auch das Problem, Balkon impliziert immer, du hast ein Publikum. Ich meine, da kannst du ja sogar, die wurden ja gern mal Machtmissbrauch genutzt, auch zu Nazi-Zeiten, aber auch, ich meine, heute feiert noch jeder Fußballverein in München, FC Bayern München, zeigt sich auch mal schön auf dem Balkönchen und winkt einmal runter. Die Royals stehen alle auf Balkonen.
Nie im Keller.
Da hast du. Ja, aber im Keller hast du halt kein Publikum. Also.
Ja, aber finde ich auch mal cool, wenn der FC Bayern feiert seinen nächsten Sieg nicht oben auf dem Balkon, sondern unten im Ratskeller. So, ohne Zuschauer. Einfach nur
ja,
so.
Ja, aber wir haben ja schon gelernt, dass der Balkon von Romeo und Julia so ja auch nie existiert hat, sondern dass das einfach ein Marketing-Gag ist. Also man hat einfach einen Ort gebraucht, wo man diese Liebesbeziehung, diese dramatische zeigen konnte.
Wenn du mich fragst, ich halte Romeo und Julia für erfunden. Ich glaube, die gab es gar nicht. Mhm. Ja. Ist aber nur eine These.
Mhm. Antithese. Muss ich die jetzt bis zum nächsten Mal widerlegen oder was?
Ja, man müsste das so klassisch machen. These ist, die hat es nicht gegeben. Antithese, die hat es gegeben. Synthese, man weiß es nicht.
Ah, dann hast du ja schon alles aufgeklärt. Dann nehmen wir doch die rheinische Variante.
Alles klar. Möchtest du noch sagen, für wen dein Buch geeignet ist? Also für wen und für welche Situation? Also wo liest man es am besten?
Also ich muss sagen,
ich muss jetzt sagen, im Keller.
Ja, für alle Kellerliebhaber, es gibt ja, also ich meine, Hobbykeller haben wir noch gar nicht thematisiert. Also ich meine, das ist jetzt natürlich kein Hobby, aber ich glaube, man will gar nicht wissen, was manche Leute in ihrem Keller so machen oder haben.
Da gibt es übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt eine Doku, die habe ich leider immer noch nicht gesehen, weil sie immer noch Geld kostet. Die heißt Im Keller, kein Scherz.
Vielleicht sollte ich sie dir mal spendieren.
Ja, wenn wir die Sendung machen, dann müssen wir es gucken. Und zwar Im Keller, da hat ein österreichischer Filmemacher, Leute befragt, was sie in ihrem Keller machen. Und da sind echt die skurrilsten Sachen anscheinend bei rumgekommen. Also von Eisenbahn über Orgie, über wirklich skurrile Sachen. Und allein das Cover, deswegen wollte ich ihn unbedingt mal gucken, allein das Cover von dem Film ist schon großartig. Das jetzt noch nur zum Keller.
Okay, also ich kann jetzt nicht sagen, wenn du mich jetzt fragst, jahreszeitlich, bei mir war es ziemlich regnerisch und kalt und irgendwie so ein bisschen trübselige Stimmung, als ich das Buch gelesen habe, fand ich sehr passend. Ich kann es mir aber auch vorstellen, wenn es einfach total heiß ist, wobei ich glaube, das hat jetzt eher auch so ein bisschen, ich würde eher sagen, das ist so ein Herbst-Winterbuch, also eigentlich ideal jetzt zu kaufen und dann, wenn es ein bisschen kühler ist, loslesen oder auch gleich. Für so zart beseitete Wesen würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen und ist halt mit einer, die Background-Story geht halt um diese Missbrauchsgeschichte, um, ja, sag ich mal, Luxus, noch nicht mal Bordell, sondern die Frauen bekommen ja überhaupt, also die werden einfach nur eingesperrt und dort in der Zelle quasi gehalten und das ist schon tough. Das, also, weiß ich nicht, ob das jedermanns Sache ist. Das ist aber auch so beschrieben und kann man sich entscheiden, ob man es lesen will. Auf jeden Fall ist es, man kann es so in einem durchlesen. Es ist wirklich spannend geschrieben und eben interessant, weil es aus ihrer Perspektive ist. Also immer okay. Aus dieser Opfer-Rache-Engel. Und das finde ich auch schon so eine ganz ambivalente Geschichte. Insofern doch wirklich, fand ich schon sehr spannend.
Na gut, die Folge ist jetzt eher was für die härteren Leser unter unseren Followern und Listenern. Und ja. Chris Carter sowieso, also das ist auch nichts für Zartbeseitete, weil die Methoden, die er sich da ausgedacht hat, um Leute um die Ecke zu bringen, die sind schon in jedem Buch sehr, sehr, sagen wir mal, krass.
Ja, aber ich habe ja auch gelernt, dass bei Thriller immer diese Gefahr im Hintergrund ist. Und das ist es halt immer, also dass dein Peiniger, dein Verfolger, irgendein Serienmörder oder wie auch immer. Also es gibt immer diese Gefahr, es kann auch nur das Böse sein. Das ist auf jeden Fall okay. Immer präsent.
Gut, damit sind wir am Ende angekommen und wenn es euch gefallen hat, bringt
niemanden. Gehst du jetzt in den Keller oder was?
Ja, guckt mal, wer im Keller ist bei euch. Und wenn es euch gefallen hat, bei euch im Keller, dann geht doch mal zu jemand anders in den Keller. Guck mal, was die so machen im Keller. Oder fragt einfach mal demnächst mal Leute, die ihr trefft oder mit denen ihr skypt oder irgendwas mal. Sag mal, was hast du eigentlich für einen Keller und was machst du da? Das wäre doch mal schön.
Aber ich glaube, das fände ich, glaube ich, auch mal eine ganz spannende Sache, Leute über Räume auszufragen, die so selbstverständlich da sind und man nicht genau weiß.
Aber auch gar nicht, finde ich, wenn man jemanden neu kennenlernt, so überhaupt nicht irgendwie fragen, was machst du beruflich oder so, sondern hi, ich bin der Mats, was hast du eigentlich für einen Keller? Dann mal gucken, ob das
Ich weiß
Gespräch
nicht, ob die Leute da so entspannt reagieren, wenn man so offensiv sie nach ihrem Keller fragt. Weil ich glaube, Keller ist wahrscheinlich auch echt sowas Privates. Das ist sowas, was du unter der Erde, unterm Deckmäntelchen halten willst. Also, aber wenn du jemanden näher kennenlernen willst, dann ist es wahrscheinlich genau die richtige Frage.
Also,
ob du zum Beispiel auf irgendwelche Panzer Aussetzer.
Fragt die Leute in eurem Umfeld, was sie in ihrem Keller machen und wundert euch nicht über die Antworten, sondern schickt sie uns. Wir freuen uns und wenn wir genug Einsendungen haben, machen wir ein Special zum Thema im Keller. Dann gucke ich auch diese österreichische Doku.
Ansonsten, weißt du, österreichische Doku klingt halt schon immer so.
Ja, Österreich im Keller ist, ja. Ist eh schon immer
auch
so
schwierig.
Ja.
Also die kommt auch aus Österreich. Das sollte uns vielleicht auch zu denken geben.
Also, wenn es euch gefallen hat, dann liked uns. Empfehlt uns vor allem euren Freunden.
Findet uns super geil. Lasst uns 5 Sterne bei Apple Podcasts da.
Genau.
Oder
und
mehr.
Und wenn wir Kommissar Hunter und Roy als Kurzspiel, nee, nicht kurz, als Hörspielserie rausbringen sollen, dann schreibt uns das. Wir freuen uns.
Auf jeden Fall. Also.
Bis zur nächsten Folge von Schuss vorm Buch. Macht's gut. Ciao.
Und immer einen kleinen Blick über die Schulter haben. Bis dann. Tschüss.